Willkommen zur Sprechstunde des Bürgerportals. Heute bei mir zu Gast ist Christian Buchen. Mein Name ist Georg Watzlawick. Heute geht es natürlich noch einmal um die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr und um die Entwicklungen, Trends, die sich im Moment so in der lokalen Kommunalpolitik abzeichnet. Herr Buchen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind IT-Experte, haben einen guten Job, wenn ich das so richtig einschätzen darf, und wollen jetzt Bürgermeister von Bergisch Gladbach werden. Genau. Warum tun Sie sich das an?
Das Spannende ist, genau die Frage hat meine Mutter auch gestellt, als ich der Familie erzählt habe, dass ich als Bürgermeister kandidieren möchte. Und ich glaube, es ist ziemlich einfach zu beschreiben. Ich mache seit 10 Jahren leidenschaftlich gern Kommunalpolitik. Ich bin schon viel, viel länger in dieser Stadt ehrenamtlich aktiv. Bin seit meinem 7. Lebensjahr hier. Das ist meine Heimat. Bergisch Gladbach ist meine Heimatstadt. Und als es dann darum ging, dass Lutz Urbach nicht nochmal antritt und ich angesprochen worden bin, habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, ist das Richtige für dich? Und dann hat letztendlich der Kopf gesagt, wow, was für ein Respekt vor dem Amt. Traust du dir das zu? Und du hast ja diesen guten Beruf. Der Bauch hat aber gesagt, das ist doch das, was dir so viel Freude macht und so viel Spaß macht. Und letztendlich war das Herz dann, was ganz am Ende gesagt hat, das ist das, wofür du brennst, das ist das, wo die Leidenschaft drin steckt und du kannst deine Heimatstadt gestalten. Und deswegen kandidiere ich.
Und ist das jetzt eine aktive Entscheidung für das Berufspolitikertum? Oder ist ein Bürgermeister überhaupt ein Politiker?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde mich im Moment ja auch kaum als Politiker bezeichnen. Ich weiß, Kommunalpolitiker, Lokalpolitiker, aber letztendlich sind wir alles Ehrenamtler, die hier im Moment im Stadtrat
aktiv sind. Ehren- und Nebenamt, aber damit würden Sie jetzt ja einen Schritt in das Hauptamt tun.
Das ist in der Tat, ich würde Wahlbeamter werden und damit würde ich sagen, mein bisheriges berufliches Leben lasse ich erst einmal hinter mir und gehe oder bewerbe mich halt für die nächsten 5 Jahre dann für das Bergisch Gladbacher Rathaus.
Also schon eine bewusste Weggabelung, an der Sie jetzt stehen.
Absolut.
Worauf ich am Anfang auch ein bisschen anspielte, ist natürlich das schwere Los der Lokalpolitiker im Moment. Oder zunehmend hat man so das Gefühl, dass sie ja nicht nur kritisiert, beschimpft, sondern zum Teil auch bedroht werden. Ist das etwas, was bei Ihnen eine Rolle spielt im Hinterkopf? Oder sagen Sie, naja gut, das ist halt, mit dem man allgemein leben muss, das ändert jetzt in meiner Überlegung nicht viel?
Natürlich war das auch Teil der Überlegung. Also ich selber bin jetzt noch nicht bedroht worden, aber ich habe in den letzten 10 Jahren meiner Ratstätigkeit auch verschiedene Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, da ging es nicht mehr um die Sache, wenn man mit mir diskutiert hat, wenn man mit mir gesprochen hat, sondern hier wurde ein personifiziertes Feindbild gesehen, was attackiert worden ist. Ja. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig, also weil man sich selber bewusst werden muss, ich tue das ja auch ehrenamtlich. Ich mache das, weil es mir Freude macht. Ich mache das nicht, weil ich Vergnügungssteuer dafür bezahle, jetzt hier das machen zu dürfen. Und wenn man dann halt angefeindet wird, ist das schon sehr schwierig. Ich habe Verständnis dafür, dass bei vielen Themen, weil Kommunalpolitik beschäftigt die Menschen vor Ort, betrifft sie vor Ort. Und dann sind viele Menschen bei verschiedenen Entscheidungen persönlich betroffen. Und das erzeugt Emotionen. Und damit habe ich auch kein Problem. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer noch mit dem notwendigen Respekt uns begegnen und auch verstehen, dass wir auf der Sache bitte zu diskutieren haben.
Ja. Gut, bevor wir zu den Sachthemen kommen, vielleicht dann doch noch mal ganz kurz zur Person. Ich würde Sie gerne noch mal vorstellen, damit es ein bisschen schneller geht. Sie sind 39 Jahre alt, ledig. Sie sind Herkenrather, Sie sind aber nicht in Bergisch Gladbach geboren, sondern eigentlich wo?
In Aachen. Meine Eltern haben da beide studiert und dann bin ich da zur Welt gekommen.
Und im Alter von wie vielen Jahren nach Bergisch Gladbach gezogen?
7 Jahre.
Von 7 Jahren, okay. Also das heißt, die Herkenrather akzeptieren Sie schon als
absolut
einen der Ihren.
Also die Grundschule in Herkenrath ist das Erste, woran ich mich auch erinnere, wenn es um die Herkenrath und Umgebung geht.
Gut, Ihren Beruf hatten wir vorhin schon mal kurz getippt. Sie sind Diplom Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker im Detail sogar. Sie haben relativ lange für OBI gearbeitet in der Zentrale, sind jetzt für einen Schweizer Konzern, dessen Namen Sie eher nicht nennen, eine Stufe höher, auch für IT-Projekte, aber auch für größere Restrukturierungsprojekte oder wie würde man so etwas nennen, zuständig?
Organisationsprojekte, Prozessoptimierungsprojekte. Das heißt, was ich mache, ist, ich koordiniere weltweit IT-Projekte mit entsprechenden Teams, die dann die Projekte umsetzen.
Okay, Sie kommen aus der KJG, wahrscheinlich auch in Herkenrath, nehme ich an.
Exakt.
Oder wo ist das gewesen? Sie sind wahrscheinlich schon seit einer Ewigkeit in der CDU.
Seit 13 Jahren bin
ich in der CDU. Seit 13 Jahren, also das heißt mit, wenn wir jetzt richtig rechnen können,
jetzt muss ich selber
26,
einmal mit 26.
25. Okay, gut.
Also ich gemerkt,
relativ spät.
Relativ spät, genau, weil sozialisiert oder beziehungsweise mein politisches Handwerkszeug habe ich in der Tat in der KJG gelernt, weil ich da halt nicht nur aktiv war als Jugendgruppenleiter oder als jemand, der vor Ort Jugendarbeit gemacht hat, sondern weil die KJG auch ein großer Verband ist, Teil des Bund der Deutschen Katholischen Jugend, gibt es verschiedene Gremien, verschiedene Konferenzen, auf denen man sich, ich sag mal, in politischen Diskussionen einbringen kann, um dann halt für Positionen der jungen Menschen Stimme zu ergreifen. Und so war für mich das Vorpolitische, die KJG, die Jugendverbandsarbeit. Und dann war mir aber irgendwann klar, ich möchte mich weiterhin gesellschaftlich engagieren. Für die Jugendarbeit wird man irgendwann zu alt. Und dann gab es die bewusste Entscheidung, die CDU einzutreten. Ja.
Sie sind nach wie vor jugendpolitischer Sprecher der Fraktion. Sie haben auch eine ganze Menge anderer Ämter. Sie sind stellvertretender Kreisvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Ortsverband.
In Herkenrad aktiv, natürlich.
In Herkenrad aktiv. Viele Stellvertreterpositionen. Hat das ein System, hat das einen Grund oder hat sich das einfach so ergeben?
Das hat sich, glaube ich, so ergeben. Also was mir wichtig ist, das ist innerhalb der CDU die Vernetzung der verschiedenen Ebenen. Das ist der Grund, warum ich mich im Ortsverband in Herkenrad bei mir vor Ort engagiere, aber halt auch im Stadtverband und auf Kreisebene, weil ich davon überzeugt bin, dass durch die Vernetzung wir gemeinsam die Dinge nur anpacken können. Dass wir wegkommen müssen von ein bisschen da, sondern die Dinge gemeinsam betrachten müssen. Ja. Und deswegen ist die Vernetzung auch innerhalb der CDU ein wichtiges Anliegen für mich.
Und Sie sind eben auch seit genau zehn Jahren im Stadtrat. Vor allen Dingen bekannt als Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Klima, Infrastruktur und Verkehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Reihenfolge richtig habe, aber auf
jeden Fall. Doch, das
war gut. Der Ausschuss, der sich mit einer Menge wichtiger Sachthemen beschäftigt, oft als erster Ausschuss diese Themen anpackt, von daher besonders gerne und besonders lange tagt. Unter Ihrer Leitung aber eben, wie ich finde, unter einer relativ straffen und organisierten Art, um die Leute zusammenzuhalten. Wenn Sie so da vorne sitzen und sich denken, okay, 4 Stunden haben wir jetzt, wie viele Zuschauer sind noch so da? Spielt das eine Rolle? Wie kommt Lokalpolitik aus Ihrer Sicht bei den Menschen im Zuschauerraum an?
Ich glaube, das liegt weniger daran, um wie viel Uhr wir noch beisammen sind, sondern mehr, wie wir miteinander diskutieren. Also ich erlebe das bei Punkten, wo sehr kontrovers diskutiert wird, aber auch sachlich diskutiert wird, wo die unterschiedlichen Positionen klar werden, aber auch, warum man dahinter steht, dann bekomme ich die Rückmeldungen auch von den Menschen, dass sie das total spannend finden, was da passiert. Ich bekomme eher die Rückmeldung, selbst bei einer kurzen Sitzung, wenn dann eher mal draufgehauen wird, das finden die Menschen dann nicht so gut. Also das ist dann zu platt nach dem Motto, was macht ihr da und wie findet das, also wie kommt ihr eigentlich zu einer Entscheidung?
Also draufgehauen im Sinne von politischen, ideologischen Argumenten.
Ideologischen Argumenten oder aber auch Attacken, die mit dem sachlichen Thema überhaupt nichts zu tun haben. Und da freut es mich, ehrlich gesagt, dass wir da auch im AUKIF, die Kurzform des Ausschusses, eine gute Kultur gefunden haben, ein gutes Miteinander gefunden haben, dass wir wissen, wir gehen vernünftig miteinander um, aber auch in den inhaltlichen Diskussionen schenken wir uns nichts.
Ja. Ja. Gut, Sie haben jetzt, Sie haben ja nicht gerade die Ochsentour hinter sich, aber zumindest sind Sie eben halt als Kandidat der CDU ja auch durch die verschiedenen Gremien gegangen, haben sich verschiedentlich vorgestellt, haben eine Bewerbungsrede gehalten, haben da eigentlich immer 5 große Programmpunkte genannt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Was ist jetzt aus Ihrer Perspektive von diesen 5 das Thema, das Sie am meisten umtreibt, was Sie für am drängendsten, am wichtigsten halten?
Ich glaube, auch für mich persönlich ist das Thema Verkehr, Mobilität das drängendste in dieser Stadt, weil es uns in dieser Stadt am meisten lähmt. Wir stehen viel zu häufig im Stau. Ja. Und gleichzeitig ist das natürlich eins der Probleme, die auch nicht am einfachsten zu lösen ist, weil der Raum, die Fläche, die wir haben für Verkehrsflächen, natürlich nicht beliebig erweitert werden kann oder beliebig ausgedehnt werden kann. Und trotzdem müssen wir schauen, dass wir hier einen vernünftigen Mobilitätsmix mit hinbekommen, aber auch, ich sag mal, die Infrastruktur, die wir haben, weiter in den Schuss halten, weil selbst das gelingt uns ja in den letzten Jahren nicht.
Man kann jetzt die Verkehrspolitik ja unter mindestens zwei Perspektiven sehen. Die eine ist, ich stehe ständig im Stau. Warum macht die Stadt denn nichts, damit ich hier schneller durchkomme, raus, rein, wie auch immer? Oder aber eben halt eher, Sie sagten gerade Verkehrsmix aus der Sicht der Klimapolitik, einen grundlegenden Wandel hinzubekommen, weg vom Autoverkehr hin zu ÖPNV, zu Fahrrad, zu Fußgängern, wie auch immer. Was ist für Sie, wenn Sie jetzt Verkehrspolitik sagen, der Schwerpunkt? Oder passt das beides zusammen?
Das passt beides zusammen, es muss auch beides zusammenpassen. Denn letztendlich, wenn wir eine Veränderung im Verkehrsverhalten haben möchten, kann das nur durch ein gutes Angebot gelingen. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, Menschen zu Sachen zu zwingen, Ich glaube nicht, dass so Veränderung passiert. So, wir haben ja eben auch über den beruflichen Kontext gesprochen. Ja. Veränderungsprojekte etc., Veränderungsprozesse zu initiieren. Veränderung gelingt dann, wenn sie es schaffen, die Menschen mitzunehmen und wenn die Menschen auch davon überzeugt sind, dass die Veränderung der richtige Weg ist. Und jetzt also einfach nur zu sagen, wir machen die Straßen zu und jetzt darf man nur noch mit dem Fahrrad fahren oder es darf nur noch ein einziger Verkehrsträger genutzt werden, ist mit Sicherheit nicht der richtige Ansatz. Und wir müssen schauen, dass die verschiedenen Angebote sinnvoll sind und genutzt werden können und dass wir im Bereich auch der Radverkehre in Bergisch Gladbach noch Nachholbedarf haben. Ich glaube, das ist allen bewusst. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, dann möchte ich aber auch gerne, dass wir eine Infrastruktur dafür schaffen, dass es Radwege gibt, die ausschließlich von Radfahrern genutzt werden können. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, und das sieht man immer dann, wenn man auch nach Köln reinfahren muss, da, wo sich verschiedene Verkehrsträger auf engstem Raum begegnen, gibt es immer Konflikte. Und im Moment passiert das auch auf Gladbacher Straßen. Die Fahrradfahrer sind unzufrieden, weil sie auf Straßen fahren und bedrängt werden. Die Autofahrer sind unzufrieden, weil sie den Fahrradfahrer vor sich auf der Spur haben. Also man merkt, es entstehen Konflikte, wenn wir versuchen, alle auf die gleiche Fläche zu kommen.
Klassischer Zielkonflikt, weil sie ja im Prinzip also zumindest sich die gleiche Fläche teilen müssen, wie auch immer voneinander abgetrennt. Also ob es jetzt so ein Radschutzstreifen nur ist oder ein extra Radweg am Rande, wie auch immer. Jede zusätzliche Fläche, die man einräumt für Fußgänger, für Radfahrer, geht zulasten des Straßenverkehrs. Und umgekehrt, erst recht, wenn man eben hat, wie Sie jetzt sagen, wenn man die Flächen trennen muss. Aus welcher Richtung sehen Sie das jetzt? Wo müssen wir uns hin entwickeln?
Ich glaube, wir haben ja schon an verschiedenen Stellen die Trennung, nur in einem sehr schlechten Zustand. Mhm. Also wenn ich mir selber die Straße, die ich sehr gut kenne, anschaue, wenn ich von Moitzfeld nach Herkenrath fahre, da gibt es einen Radweg neben der Straße. Allerdings ist dieser dann auch in einem Zustand, dass er nicht unbedingt gerne genommen wird. Und dann fahren die Fahrradfahrer, was ich sehr gut verstehen kann, auch auf der Straße, weil sie das als den sichereren, also obwohl es auf der Straße ist und der direkte Kontakt dadurch natürlich zum motorisierten Individualverkehr gegeben ist, empfinden sie das immer noch als die sicherere Variante. Mhm. Und da sage ich ganz ehrlich, da müssen wir halt schauen, dass wir auch die Infrastruktur, die wir haben, auch vernünftig instand setzen. Das ist dann auch der Grund, warum also nicht nur in Straßen, sondern auch in Radwege investiert werden muss.
Also das heißt, der Umwandlung von Verkehrsfläche, die jetzt für den Individualverkehr genutzt wird, in Radverkehr ist jetzt nicht Ihr Programm?
Ach, das ist ja die Frage. Die Frage ist da für mich zum Beispiel auch, gibt es mehrere Straßen, die parallel fahren, wo man dann auch sagen könnte, okay, wir konzentrieren auf eine Strecke mehr den motorisierten Individualverkehr und auf eine andere Strecke gehen wir dann mit dem Radfahrverkehr. Das sind die Dinge, die wir uns anzuschauen haben. Und letztendlich, wenn wir im Moment Folgendes machen, wir haben es ja auch im AUKIF beschlossen, zum Beispiel die Radpendlerrouten, weil wir sagen, wir möchten ganz konkrete Verkehrsbeziehungen haben, von Bergisch Gladbach auch nach Köln. Dann suchen wir ja im Moment ganz bestimmt nach Strecken, wo wir sagen, die bauen wir aus für den Radverkehr zu Lasten von Parkplätzen, zu Lasten von Pkw-Verkehr, weil wir sagen, das ist dann für uns eine Trasse, eine Radpendlerroute nach Köln. Und da gehen wir ja schon den Weg und sagen, wir konzentrieren uns auf ein anderes Verkehrsmittel als aufs Auto. Mhm. Und das ist die Frage, wie wir das, ich sag mal, in der Gesamtstadt hinbekommen. Also wie wir ein Radwegenetz auch hinbekommen, rund um weiterführende Schulen oder hin zu den weiterführenden Schulen, dass wir sichere Radwege auf der einen Seite haben, aber nicht, indem wir das nur versuchen, indem die alle Straßen halt mit aufgemalten Fahrradpiktogrammen zu einem gemischten Raum werden, der letztendlich niemandem gerecht wird.
Da wir beim Thema Verkehr sind, muss ich ein Thema dann doch noch mal ganz kurz ansprechen. Das ist der berühmte Bahndamm, der immer irgendwo mitschwingt, natürlich ein Verkehrsthema ist, der zum Beispiel als Radweg theoretisch genutzt werden könnte. Das war ja ein Vorschlag der CDU, wie jetzt der SPD-Kandidat entdeckt hat.
Der Jungen Union.
Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Ja, der Jungen Union, ja. Genau. Wird irgendwas passieren in den nächsten 5 Jahren, wenn Sie Bürgermeister sind in Sachen Radweg, nicht Radweg bzw. Bahndamm, der ja ein überregionales Projekt ist, oder ist das einfach eine Altlast, die wir mit uns herumschleppen?
Das liegt nicht alleine von mir oder von der Stadt Bergisch Gladbach hängt das ab, sondern es hängt ja auch nach wie vor vom Land Nordrhein-Westfalen ab. Was wir ja möchten, was wir gerne möchten oder was wir in der Betrachtung im Moment prüfen, ist, wie schaffen wir es von der Autobahn über den alten Bahndamm eine direkte Verbindung in die Bergisch Gladbacher Innenstadt hinzubekommen.
Für Autos?
Das ist ja eben der Punkt. Die uralte Planung hatte die Idee, ich muss einfach nur die Autobahn anbinden und dann fahren darüber die Autos. Die neuere Planung oder die neuere Idee, wir nennen das, wird ja Mobilitätsband, wird es ja jetzt genannt, bedeutet, dass eben nicht nur PKWs da fahren, sondern dass auch Fahrradwege eingerichtet werden. Sie wissen, dass wir auch Cargo Cap als unterirdisches Röhrensystem für Warentransport, auch wenn das futuristisch klingen mag, aber dass auch das geprüft wird, dass wir da zusammenarbeiten mit einer Hochschule. Also die Idee wäre, das als ein Mobilitätsband zu nutzen. Und jetzt kommt ein großes Aber. Weil wir für einen bestimmten Teil schon einige Antworten haben, aber für den Teil, wo es auch darum geht, das vernünftig anzubinden und nicht einfach in Bensberg irgendwo ankommen zu lassen, dafür gibt es noch keine Antwort, dafür gibt es viel mehr Fragen als Antworten. Und ich glaube, es macht nur Sinn, das Ganze, wenn wir es diskutieren, als großes Ganzes zu diskutieren, gemeinsam mit den Menschen in allen unterschiedlichen Stadtteilen zu diskutieren, dass die Vor- und Nachteile klar sind und dass die Auswirkungen klar sind. Also ich bin kein Fan davon, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, solange nicht eine Gesamtlösung gedacht ist.
Und bis dahin eine Zwischennutzung?
Noch, es befindet sich natürlich jetzt der aufgeschüttete Bahndamm auch noch da und obendrauf sind ja auch noch die Bahnschwellen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man da gerade gut mit dem Fahrrad drüber fahren könnte.
Ja, mittlerweile gibt es ja Mountainbikes mit Elektroantrieb, das ginge vielleicht. Gut, okay, also Bahndamm ist ein Thema, das uns weiterhin begleiten wird, ohne dass da jetzt wirklich große Durchbrüche zu erzielen sind. Visionäre Geschichten, Cargo Cap unter der Erde, über der Erde mit einer Seilbahn, halten Sie das für realistische Überlegungen?
War ja auch Thema, ich glaube, vor 2 oder 3 Monaten bei uns im AUKIF. Als Alternative zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 von Bensberg über Moitzfeld nach Herkenrath. Da gab es ja die Anfrage und die Idee zu prüfen, wie man das Ganze machen kann. Ich sage ganz ehrlich, warum nicht? Es gibt mehrere Städte, auch unsere große Schwesterstadt Köln hat ja für sich überlegt, sowas könnte eine Möglichkeit sein, mit mehreren Schwenks über den Rhein Menschen zu transportieren. Letztendlich, glaube ich, müssen wir beim Thema Verkehr kreativ denken. Aber auch da gilt es dann abzuwägen, was sind die Vor- und Nachteile. Wenn wir die Stelzen aufbauen könnten, um eine gerade Verbindung herzustellen und dann irgendwo einen Park-and-Ride-Parkplatz zu haben, sodass auch die Nachbargemeinde Kürten nicht immer mit dem kompletten Verkehr durch Herkenrath durch muss, sondern da umsteigen kann und das Ganze führt dann vernünftig über freie Flächen. Warum nicht sich das anschauen? Wenn das auf einmal über alle Gärten in Herkenrath führen würde, glaube ich, hätten wir auch da wieder ein großes Akzeptanzproblem.
Gut so. Ausufer muss es nicht sein. Ich hatte mir Ihre Vorstellungsreden angehört. Ich bin auch bei der Mitgliederversammlung der CDU gewesen. Was mir aufgefallen ist, dass das Thema oder das Wort Klimaschutz nicht vorkam. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe das Wort nie gehört, aber eigentlich ist über Verkehr und Mobilität geredet worden. Aber bei diesen internen CDU-Veranstaltungen habe ich das Wort Klima eigentlich nicht gehört. Ist das, wie wichtig ist das Klimathema für Sie persönlich, für die CDU?
Für mich ist das Klimathema wichtig, weil es zum Thema Nachhaltigkeit gehört. Und Sie haben eben angesprochen, dass es bei mir so 4 oder 5 große Themenblöcke gibt. So in meiner Vorstellung, wie ich mir das strukturiert hatte, gibt es eigentlich derer nur 4. Mhm. Und wobei einer sehr groß ist, das ist der Punkt Leben und Wohnen im Grünen. Sie wissen, das ist, ich sag mal, das Leitmotiv, das sich die CDU-Fraktion gemeinsam überlegt hat und hinter dem ich auch voll und ganz stehe, weil ich selber aus Herkenrath einem sehr, sehr grünen Stadtteil komme. Und diese Teile von was gehört zu Leben und Wohnen im Grünen, ein Aspekt davon ist auch, dass wir nachhaltig agieren, dass wir darauf schauen, dass das Grün, was wir haben, erhalten bleibt. Und letztendlich ist es das Thema Klimaschutz, glaube ich, war schon immer da. Den AUKIF gibt es ja schon länger unter diesem Namen und selbst der Ausschuss davor hatte Umwelt- und Klimaschutz als Bestandteil. Aber ich glaube, dass das Verständnis bislang nicht da war, dass Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe ist. Und das hat sich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, schon deutlich geändert. Dass das also jetzt nicht nur eine Aufgabe ist, die in einem Ausschuss behandelt wird, sondern dass das eine Aufgabe ist, die halt auf verschiedene Bereiche der Stadt ausstrahlt. Mhm. Und dass das eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die halt bei allen Überlegungen, die Stadt tätigt, auch zu berücksichtigen.
Aber Sie ordnen das Thema Klimaschutz jetzt trotzdem unter oder ein in den Begriff Nachhaltigkeit, in dieses grüne Konzept. Klimaschutz ist jetzt für die CDU nicht so ein übergeordnetes, drängendes Problem wie natürlich für die Grünen oder auch andere Themen, andere Parteien, die es jetzt für sich entdecken.
Also das weiß ich nicht, das würde ich so nicht sagen, denn bei der CDU heißt das vielleicht schon also Bewahrung der Schöpfung, mhm. der christliche Ansatz. Aus diesem Kontext heraus kenne ich die ganze Diskussion übrigens auch aus den katholischen Jugendverbänden, wo das Thema Umwelt, Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung auch immer ausführlich behandelt worden ist und ein wichtiges Anliegen war. Ich glaube schon, wenn man sich überlegt, was bedeutet denn Klimaschutz für die Kommune, dann gibt es so vier Dimensionen, die man betrachten muss, weil die Kommune ist natürlich selber Verbraucherin. Wir verbrauchen Energie, wir verbrauchen Ressourcen, können da ein gutes Vorbild sein. Die Kommune ist auf der anderen Seite Versorgerin. Wir sind im Energiegeschäft tätig. Wir bieten Dienste an wie Abfallentsorgung. Wir bieten Dienste an wie Mobilität, ÖPNV.
Ja.
Dann ist die Kommune auch Beraterin. Also die Frage ist ja auch, wie wir, wenn wir Vorbild sind mit unseren Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Klimaschutz vorangehen. Und vor allen Dingen ein vierter wesentlicher Block ist, die Kommune ist Planerin und Reguliererin. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir auch durch Bebauungspläne und Vorgaben auch regeln können, wie hat denn eine Bebauung auszusehen? Wie viel Grün wünschen wir uns denn? Wünschen wir uns Dachbegrünung? Wünschen wir uns Hecken Metallzäunen oder Ähnliches. Also ich glaube, dass unter diesen vier Dimensionen die Diskussion sehr stark an Fahrt aufgenommen hat und wir gemeinsam als Stadt und im Stadtrat, wenn es jetzt um die gemeinsame Entwicklung des Klimaschutzkonzeptes geht, schauen müssen, wie wir diese vier Dimensionen vernünftig ausgestaltet bekommen.
Das heißt, es hat da schon jetzt eine Veränderung innerhalb der letzten Monate im Bewusstsein für die Dringlichkeit gegeben, oder ist das einfach eine Fortsetzung, Intensivierung der Arbeit, die ohnehin in den letzten 3, 4, 5 Jahren...
Ich glaube, es hat schon eine andere Schwerpunktsetzung stattgefunden. Also es ist natürlich, also man kann jetzt nicht sagen, es war vorher im gleichen Maße da, wie es heutzutage da ist. Das Bewusstsein oder auch die Betrachtung als Zielsetzung. Also zu sagen, so wie Generationengerechtigkeit eine Querschnittsaufgabe ist, von meinem Empfinden für die Gesellschaft, dass auch Nachhaltigkeit und ein Klimabewusstsein als Querschnittsaufgabe da sein muss, weil auch das ist Teil von Generationengerechtigkeit. Wir hinterlassen immer etwas einer Folgegeneration und die wiederum dann einer anderen Folgegeneration. Und ich glaube, dass sich da das Bewusstsein schon geändert hat.
Wie stehen Sie zu den Klimaaktivisten im weitesten Sinne, also Fridays for Future, die Schüler? Können Sie das nachempfinden? Können Sie das akzeptieren, dass Sie zum Beispiel auch während der Schulzeit streiken, demonstrieren?
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die diese Diskussion, die da entstanden ist oder die Anliegen der jungen Menschen damit wegwischen möchte, indem man sagt, ja, es ist Freitagnachmittag oder es ist Freitagvormittag, ihr streikt, ihr müsstet eigentlich woanders sein, also ist das Anliegen nicht richtig. Ich bin, weil ich selber halt aus dem Umfeld komme, aus dem vorpolitischen Raum, wo sich Jugend engagiert und Jugend eine Sprache geben möchte, ich finde es gut, dass junge Menschen auf die Straße gehen und für ihre Anliegen deutlich machen. Ob ich alles richtig finde, was man dann so mitbekommt, was dann auch von dem einen oder anderen Aktivisten oder von der einen oder anderen Aktivistin passiert, da bin ich ganz ehrlich, das steht auf einem anderen Blatt. Und Sie waren auch bei der Ausschusssitzung dabei, die wir unter einem sehr, sehr lauten
Klangteppich,
Also Klangteppich, Dankeschön. Gemeinsam gemacht haben und oder gemeinsam den Ausschuss dann im Ausschuss diskutiert haben. Und was man da natürlich auch merkt, also wir sind hier, wir sind laut, da denke ich mir auch, ich verstehe die Anliegen auch so. Also ich brauche nicht Lautstärke, damit ich ein Anliegen verstehe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, passiert bei mir eher so im Gegenteil etwas, weil nur wer am lautesten schreit, hat nicht automatisch recht, ist dann die Reaktion, die passiert. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf jede Diskussion oder auf jedes Gespräch, was ich bislang hatte und werde da mit Sicherheit auch in den kommenden Wochen und Monaten vor keiner Diskussion davonlaufen. Und gerne dabei sein.
Sie sagen, also es ist bei Ihnen angekommen. Hat sich bei Ihnen persönlich im Verhalten etwas verändert im letzten Jahr und in den letzten 1-2 Jahren mit Blick auf Klimaschutz, Klimawandel, Klimakrise?
Ich fahre in der Tat mehr Bahn als vorher. Und das ist etwas, wo sich bei mir die Denke auch verändert hat. Ich glaube, man versucht halt selber so sein Konsumverhalten zu betrachten. Ja. Auf der anderen Seite bin ich dann immer noch jemand, der auch gerne abends mal ein Stück Fleisch isst. Und ich glaube auch, dass es, ich sag mal, dass die Betrachtung des eigenen Konsumverhaltens und die Überlegung, wie kann ich meinen Beitrag leisten, ein guter Ansatz ist. Und dass ich weiß nicht, ob wir es schaffen, dass wir uns alle radikal um 180 Grad verändern und ob das auch Ziel des Ganzen sein sollte.
Nicht unbedingt. Sie hatten vorhin gesagt, was die Kommune angeht und Nachhaltigkeit, spielt eben auch der Flächenverbrauch eine große Rolle. Damit sind wir natürlich beim Thema Flächennutzungsplan. Das neue Dreierbündnis von SPD, Grünen und FDP hat jetzt ausgegeben die Parole, wir haben den FMP, wir brauchen ihn aber eigentlich gar nicht, weil wir erstens das Zandersgelände im Hintergrund haben und zweitens Parkplätze überbauen können, um sozialen und geförderten Wohnraum realisieren können über diese Flächen. Was halten Sie von diesen beiden neuen Ideen? Also fangen wir mal mit den Parkplätzen an.
Die Idee der Parkplätze, der kann ich noch was abgewinnen. Natürlich ist die Frage auch, wie kann man Parkraum sinnvoll nutzen? Ja. Wir haben im Moment immer noch verschiedene Parkplätze, die sind ebenerdig. Also das ist einfach die gerade Fläche, die beparkt wird. Das ist mit Sicherheit keine sinnvolle Nutzung. Ich glaube, wir können Parkplätze zusammenlegen, indem die dann auch einfach mal dreigeschossig sind, also ein Parkhaus an der entsprechenden Stelle entsteht. Und man kann dann andere Flächen für andere Bebauungen nutzen, zum Beispiel auch für die Wohnbebauung. Mit der Gleichung, wir brauchen den FNP nicht, weil wir Zanders haben. Mit der habe ich ein deutliches Problem. Und zwar, weil für mich da ein falsches Bild suggeriert wird. Wir haben jetzt einen Flächennutzungsplan, wo 45 Hektar Wohnflächen im gesamten Stadtgebiet ausgewiesen sind, als Potenzialflächen für die nächsten Jahre. Wir haben auch bewusst in der Entscheidung, wie diskutieren wir den Flächennutzungsplan und wie entscheiden wir ihn, Wert darauf gelegt, dass wir die Flächen verteilen möchten über das Stadtgebiet, weil es nicht sein kann, dass nur an einer einzigen Stelle auf einmal enormer Wohnraum geschaffen wird und enorme Menschen hinzukommen, weil allein dafür die Infrastruktur drumherum, sei es Schulen, sei es Verkehrswege, nicht ausgelegt sind.
Und auch wenn wir über den Außenbereich reden, aber Zanders ist ja nicht im Außenbereich.
Aber auch bei Zanders, wenn wir jetzt bei Zanders komplett Wohnbebauung machen würden und die ganzen Menschen würden da auf einmal leben und wohnen, die werden Autos mitbringen. Und auch die werden dann von der Gladbacher Innenstadt wieder irgendwo anders hinfahren. Aber für mich ist ein wesentlicher Aspekt noch entscheidend. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten diese Flächen verteilen, weil wir den unterschiedlichen Stadtteilen eine Weiterentwicklung ermöglichen wollen, die aber dazu führt, dass der Charakter des eigentlichen Stadtteils übrig bleibt. Wenn ich jetzt sage, 45 Hektar hat der Flächennutzungsplan, 37 Hektar hat das Zandersgelände, sagen wir mal, ist eine Rundungsdifferenz, der Rest dazwischen. Und jetzt mache ich alles weg beim Zandersgelände und setze Wohnbebauung komplett da drauf und deswegen brauche ich keinen FMP mehr.
Das ist aber, glaube ich, nicht die Argumentation.
Ich weiß nicht, dann nehme ich die überbauten Parkplätze für die Rundungsdifferenz.
Zum Beispiel, es ist ja klar, dass die Flächen aus dem Flächennutzungsplan nicht alle auf einen Schlag genutzt und erschlossen werden können, sondern Schritt für Schritt über einen Zeitraum bis eben zum Jahre 2035.
Das ist so die Perspektive.
Dass man sagt, also okay, jetzt zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre hätten wir eben da genügend Raum. Also dass man jetzt tatsächlich eben diese Rechnung 45 minus 37 macht, das hätte ich jetzt noch nicht gehört. Aber eben halt für die ersten Schritte haben wir ein großes Potenzial.
Und da kann man ja sagen, die 13 Hektar, den Teilbereich 1 des Zandersgeländes, über den kann man ja auch sprechen. Nur was mich halt gestört hat, das ist die Diskussion, Zanders ist nach wie vor ein lebendes Unternehmen. Da wird Papier produziert, da arbeiten Menschen, da haben 6 Azubis angefangen. Und ich glaube, die ganzen Grundstückskäufe, die wir als Stadt Bergisch Gladbach in den letzten 2 Jahren vorgenommen haben, waren immer unter der Maßgabe, wir möchten eine Standortsicherung betreiben. Wir möchten sicherstellen, dass der Betrieb weitergehen kann. Und wir möchten eben nicht, dass es einfach das Grundstück an den freien Markt fällt und dann irgendwelche Spekulationen geschehen und ein Unternehmen auch tot geredet wird. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, ich finde es gut, dass wir jetzt diesen Informationsabend am Mittwoch hatten, wo wir mit den Bürgerinnen und Bürgern angefangen haben, ins Gespräch zu kommen. Wie können wir denn das Zandersgelände nutzen? Und Sie waren ja auch dabei, Sie haben gemerkt, zum einen 13 Hektar, die erste Fläche drumherum, mit der man anfangen kann. Das sind schon 18 Fußballfelder. Die muss man erstmal beplanen, da muss man erstmal was mitmachen. Ja. Und das Zweite ist, die Menschen wünschen sich halt nicht nur Wohnen auf dem Gelände, sondern es gab ganz klar den Wunsch nach Freizeit, Kultureinrichtungen, Gastronomie, Sport, Aufenthaltsbereiche. Und wenn man sich das Zandersgelände auch anschaut, wenn man sich die Fotos des Zandersgelände anschaut, dann wird einem auch deutlich, wie schön das Ganze da ist. Ja. Und das sollte man nicht einfach nur wegmachen und mit Wohnbebauung.
Also eher eine gemischte Nutzung.
Absolut.
Und eben halt in Schritten, je nachdem, wie viel Flächen überhaupt zur Verfügung stehen. Dann aber nochmal zurück zum Flächennutzungsplan. Wie geht es aus Ihrer Sicht damit weiter? Also auch da muss ja jetzt, nachdem er vorliegt, müssen jetzt ja Bebauungspläne entwickelt werden. Wie schnell kann so etwas gehen, jetzt aus der Perspektive, wir brauchen neue Flächen oder eben halt umgekehrt gedacht, wie schnell wird das gehen, wann kommt der erste Bagger?
Ich glaube nicht, also die ersten Bagger werden mit Sicherheit irgendwann irgendwo kommen, aber nicht im Sinne von in allen Stadtteilen wird angefangen zu bauen. Wir haben ja mit dem Flächennutzungsplan auch noch einen weiteren Beschluss gefasst, nämlich dass wir in der Kooperation CDU-SPD gesagt haben, uns ist wichtig, dass bevor eine Fläche entwickelt wird, also bevor weitere Baumaßnahmen stattfinden, neue Bürgerinnen und Bürger dazukommen, die Infrastruktur für dieses Wohngebiet steht. Das bedeutet, es wird nicht im Nachhinein geregelt, wie die Leute hin und zurück kommen auf Verkehr. Es wird nicht im Nachhinein geregelt, wie, wo Kita-Plätze sind und wo Schulplätze sind, sondern wir regeln das im Vorhinein. Und das ist natürlich dann, ich sag mal, im Moment ein Showstopper. Wenn wir die verschiedenen Bereiche uns angucken, die als interessante Flächen anstehen, dann müssen wir da erstmal die Verkehrsprobleme vor Ort lösen. Für mich eine Fläche, die ich deshalb sehr gut kenne, weil sie halt in Herkenrath auch liegt, ist die Fläche, die direkt anliegend an den neu geplanten Supermarkt in Herkenrath grenzt. Das ist zum Beispiel etwas, wenn wir aufgrund der Thematik, dass wir den Supermarkt dahin bauen wollen, die Straße erweitern, die Kreuzung ertüchtigen, auch jetzt noch schauen, wie wir an anderen Stellen etwas machen können auf dieser Straße, dann kann ich mir vorstellen, dass, weil wir die eine Veränderung herbeigeführt haben, daneben auch noch mal ein paar neu gebaute Häuser entstehen können. Aber wir werden an verschiedenen Stellen in dieser Stadt sehr genau hingucken, können wir im Moment ein Bebauungsplanverfahren starten? Sind die richtigen Infrastrukturen vor Ort schon gegeben? Oder muss erst was anderes geschehen, bevor wir bauen können?
Das spricht für einen relativ langwierigen Prozess.
Das haben wir aber von Anfang an gesagt. Ja. Dass der Flächennutzungsplan niemals ein, und da werden Flächen ausgewiesen und jetzt wird es beschlossen und ein Jahr später wird angefangen, Häuser zu bauen und wieder ein Jahr später ziehen die Menschen ein, dass das so niemals geschehen wird, das war von vornherein klar.
Sehen Sie denn unabhängig davon Perspektiven für die Entwicklung des Wohnungsmarktes, weil das ist ja ein Punkt, der auch immer wieder wie eine Mantra vor sich hergetragen wird, wir brauchen mehr Wohnraum, wir brauchen mehr Wohnungen und vor allen Dingen eben auch bezahlbaren Wohnraum. Genau. Gibt es dafür irgendeine Perspektive?
Das Spannende ist ja, Sie haben gerade den Begriff bezahlbaren Wohnraum genutzt. Wenn wir uns draußen hinstellen würden, in die Fußgängerzone, würden fragen, was darunter verstanden wird, dann werden vielleicht manche sozial geförderten Wohnbau darunter verstehen. Aber wenn man sich halt letztendlich anschaut, wie sich die Immobilienpreise, die Mieten etc. entwickelt haben, bezahlbarer Wohnraum fängt, glaube ich, schon viel, viel früher an und fängt auch viel stärker auch in der Mitte der Gesellschaft an, dass sich überlegt wird, wo kann ich mir eigentlich wie groß noch eine Wohnung oder Ähnliches leisten. Gestern Abend war ich in Refrath, wo die Grundstückspreise oder die Bodenrichtwerte mittlerweile auch, ich glaube, über die 600 geklettert sind. Also wie soll man in Refrath noch irgendwo Wohnraum schaffen, der dann auch am Ende bezahlbar ist? Also die Frage ist gut. Wir versuchen ja im Moment mit unserem Baulandmanagement genau da anzusetzen. Baulandmanagement, so wie wir es verstehen, bedeutet, dass wir nicht einfach nur dem freien Markt alles komplett überlassen wollen. Also die nächste Fläche, die dann vielleicht mal realisiert wird, wo ein Investor dran geht und seine Vorstellung realisiert zu seinem Markt, zu seinen Preisen, sondern wir haben ja beschlossen, übrigens auch wieder gemeinsam im Rat in einer funktionierenden Kooperation, dass wir dieses Baulandmanagement so machen wollen, dass wir als Zwischenerwerber als Stadt auftreten werden. Und selbst im Aus- und selbst in bestimmten Bereichen, wo es nicht funktioniert oder wo ein Investor schon sehr, sehr weit ist und auch schon die Eigentümer zusammen gesammelt hat, die Grundstückseigentümer, um etwas zu realisieren, da wollen wir noch in ein Kooperationsmodell gehen. Also unser Ziel ist schon, dass wir schauen, wo kann man eine Fläche entwickeln, also wo gibt die Infrastruktur das her und wie können wir als Stadt dann auch bewusst Einfluss darauf nehmen, was dort geschehen soll.
Aber auch das bezieht sich eben aber auf neue zu entwickelnde Flächen.
Ja.
Über Bebauungsplan aus dem FMP heraus. Unterm Strich gesehen, also eine wirkliche Entlastung für einen niedrigpreisigen Wohnungsbau gibt es in Berchtesgadbach im Moment nicht. Also auch wenn man sich die bereits angelaufenen Wohnungsbauprojekte anschaut, in der Innenstadt, das sind ja in der Regel eher hochpreisige Wohnungen, die da entstehen.
Ja, wir bauen auch in Hand, die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft. Ja. Gut. Es ist in der Tat so, dass wir im Moment nicht, ich sag mal, die Anzahl an Häusern, Wohnungen im Bau haben, die wir wahrscheinlich bräuchten, um den Druck, der auf Bergisch Gladbach und lastet und der damit die Preise nach oben treibt, auszugleichen.
Sie hatten vorhin den CDU-Leitspruch Wohnen und Leben im metropolnahen Grünen oder im wie auch immer, welcher
Konzeption. Alle Worte waren alle drin.
Ja, nehmen wir nicht alle Worte. Also eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, lautete der ursprüngliche Spruch ja Wohnen und Arbeiten oder Leben und Arbeiten.
Leben und Arbeiten,
ja. Leben und Arbeiten.
Leben und Wohnen.
Der Begriff Arbeiten tauchte da schon gar nicht mehr auf?
Ich habe im Kopf metropolnahes Leben und Wohnen im Grünen.
So oder so.
Ich bin mir ziemlich sicher, da wird jetzt gleich nachgegoogelt werden.
Natürlich.
Spätestens von uns beiden.
So oder so, aber Arbeiten in Bergisch Gladbach, spielt das nur noch eine untergeordnete Rolle?
Nein, überhaupt nicht. Das sieht man ja auch an den Pendlerzahlen. Also wenn wir im Verkehrsausschuss uns die Zahlen anschauen, ja natürlich haben wir eine große Anzahl an Auspendlern. Das heißt Menschen, die in Bergisch Gladbach wohnen, außerhalb arbeiten, zum Beispiel in Köln. Aber es gibt auch eine große Menge an Einpendlern, das heißt, die wirklich außerhalb von Bergisch Gladbach wohnen und bei uns arbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch das Entscheidende zu verstehen. Bergisch Gladbach ist eine Großstadt, in der auch gearbeitet wird, die Industrie vorhält, die Dienstleister vorhält, die Handwerk vorhält. Und das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt. Sie wissen, Teil des FNP ist nicht nur Wohngebiete, auch wenn darüber die meiste Zeit diskutiert wird. Aber wir haben ja auch gesagt, wir möchten gerne Gewerbegebiete ausweisen, haben aber da bewusst gesagt, Gewerbegebiete gehören für uns an die Autobahn, an die A4, möglichst nah halt an die starken Verkehrsnetze, damit nicht weiterer Verkehr durch die Stadt entsteht. Vielleicht ein Zusatz noch, das ist mir nämlich auch gestern vorgestern bei der Informationsveranstaltung bei Zanders bewusst geworden. Wenn man sich die Zanders-Gebäude, die Zanders-Flächen mal anschaut, das sind alte Gebäude. Wir fahren mitunter nach Holland oder sonst irgendwo hin, um ein Wochenende in einem Städtchen zu verbringen, wo dann in so schönen kleinen Gässchen, in so kleinen Häuschen Kunsthandwerk stattfindet, Schmiedewerkstätten sind, Künstler sind. Das ist etwas, als ich die Bilder gesehen habe, ist mir auch durch den Kopf gegangen, wow, das wäre auch etwas für Bergisch Gladbach, also das Zandersgelände, was gemischt genutzt wird, auch für eine solche Nutzung zu verwenden. Dass da also Kunsthandwerk auch einen schönen Platz haben könnte.
Gut, Kunsthandwerk, aber Industrie in Bergisch Gladbach, das ist eher etwas, was zurückgeht und nicht wieder, also Bergisch Gladbach war ja mal eine Industriestadt, sie hat auch noch Teile von Industrien, die aber eher eben, Beispiel Zanders, eher schrumpft oder versucht sich zu halten. Das heißt also, wenn Bergisch Gladbach, wenn es um Wirtschaftsförderung geht, dann geht es eher um Gewerbe, um innovative Branchen oder was schwebt Ihnen davor?
Ich glaube, das sollte es in der Tat tun. Und zwar aus einem einfachen Grund. Damit hat unser Gespräch auch angefangen, mit dem Thema Flächen. Mhm. Bergisch Gladbach ist nun mal, auch wenn wir eine große Großstadt sind mit 83 Quadratkilometern, und wir sind ja stolz darauf, dass wir eine der grünsten Städte Deutschlands sind, wo so viele Flächen bewaldet sind oder landwirtschaftlich genutzt wird. Auch wenn wir eine so große Stadt sind, wir haben ja nicht große freie Flächen, wo wir sagen können, da kann man große Industrie ansiedeln. Sondern die Flächen, die wir haben, die wir für Gewerbe nutzen möchten, da werden wir, glaube ich, schon auch schauen müssen, dass wir, handverlesen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass wir bewusst schauen, für welche Unternehmen können wir Flächen anbieten? Wie viele Mitarbeiter werden denn da auch arbeiten? Industrie hat ja manchmal auch den Nachteil, dass sie viel Flächenverbrauch haben, aber nur eine überschaubare Anzahl an Mitarbeitern. Und wir möchten ja Arbeitsplätze schaffen in unserer Stadt. Und deswegen, glaube ich, werden wir schauen, welche verschiedenen, also welche verschiedenen Unternehmen haben Interesse, wo wir auch für viele Mitarbeiter dann Arbeitsplätze in Bergisch Gladbach schaffen können.
Vorausgesetzt, es gibt eben halt Flächen, die wir ihnen anbieten.
Vorausgesetzt, es gibt Flächen, wie zum Beispiel die Gewerbegebiete, die wir auch angedacht haben.
Angedacht, aber auch die sind eben nicht wirklich, also auch das ist ein ähnlich langer Prozess wie bei den Wohnflächen, oder bahnt sich da irgendwo etwas an?
Im Moment nicht. Nein, also das liegt aber auch daran, das ist jetzt eine zweite Thematik, Sie brauchen, um solche Bebauungspläne zu entwickeln oder um solche Flächen zu entwickeln, brauchen Sie auch innerhalb der Stadtverwaltung Ressourcen, Ingenieure, die das Ganze vorantreiben, die das Ganze begleiten. Und auch da haben wir die Situation, dass der Fachkräftemangel auch bei der Stadt Bergisch Gladbach angekommen ist. Sie kriegen das ja auch mit im Ausschuss, wie häufig auch gesagt wird, wir haben so und so viele Stellen im Moment nicht besetzt, die genau für solche Planungen, für genau solche Umsetzungen dann benötigt werden. Also Teil der Wahrheit ist auch, dass die Stadt Bergisch Gladbach im Moment mit der Mannschaft, die da zur Verfügung stellt, aufgrund der unbesetzten Stellen, auch nicht in der Lage ist, schnell viele Bebauungspläne auf den Weg zu bringen.
Wobei ja eben halt auch bei der Stadtverwaltung unglaublich viele große Projekte bereits anliegen, bereits angelaufen sind. Also angefangen vom integrierten Handlungskonzept in Bensberg über den Neubau des Stadthauses, der jetzt anlaufenden Planung für die Innenstadt und für Zanders und so weiter und so fort. Das große Kanalbauprojekt ist gerade abgeschlossen worden. Wie soll eigentlich diese ganzen Zukunftsausgaben, die anliegen, also auch zum Beispiel jetzt das Klimaschutzkonzept, der Ausbau der Schulen und so weiter und so fort, wie soll das eigentlich personell gestemmt werden? Also man sieht eben halt immer mehr Aufgaben werden auch an externe Büros ausgelagert, das ist aber immer nur eine ganz kleine Fläche oben drüber. Hin und wieder hat man so das Gefühl, eigentlich bräuchte die Stadtverwaltung einen massiven Aufbau an Köpfen, vorausgesetzt, sie findet sie überhaupt. Wie kann diese Stadtverwaltung das tatsächlich leisten, was alles auf sie zukommt?
Ja. Sie wissen, ich mache Projektmanagement, ich beschäftige mich damit. Und im Projektmanagement gibt es das sogenannte magische Dreieck. Mhm. Sie möchten einen bestimmten Inhalt liefern in einer bestimmten Qualität. Dafür haben Sie eine bestimmte Anzahl Ressourcen. Das können Menschen sein, das kann Geld sein. Und dann können Sie das in einer bestimmten Zeit erledigen. Diese drei Dinge spielen immer zusammen. Und letztendlich, je mehr Inhalt wir haben möchten, je mehr Projekte wir machen möchten, umso mehr Ressourcen brauchen wir. Im Moment ist unser Engpass der personelle Bereich. Ja. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir stocken jetzt das Personal auf, wir wären in der Lage, Projekte zu realisieren, wird uns das Geld ausgehen. Weil wir natürlich auch in einer bestimmten Zeit das Ganze liefern wollen. Also wir können ja nicht beliebig viele Investitionsprojekte parallel machen. Interessanterweise war es gestern Abend bei der Diskussion, gestern Abend war ich beim Dialogforum für die Primarstufe, also wo es um Grundschulen und offenen Ganztag ging. Da haben wir zusammengesessen, Grundschullehrerinnen, Lehrer, Schulleitungen, OGS-Leitungen. Und da ging es nämlich auch um die Diskussion, wie schnell könnte man eigentlich Grundschulen neu bauen? Ja. Also wie schnell sind wir in Baumaßnahmen? Und gestern kam so die Erkenntnis, wenn wir über die nächsten Jahre nachdenken, selbst wenn wir einen Topf voll Gold vor uns stehen hätten, also beliebig viel Geld, was wir verwenden können, dann gibt es im Moment nicht genügend Menschen innerhalb der Stadtverwaltung, die diese ganzen Projekte koordinieren könnten. Es gibt aber ehrlich gesagt auch nicht genügend Architekten und Bauunternehmer im Moment auf dem freien Markt, weil das Thema Bauen auch überstrapaziert
ist. Und am Ende eben, wenn Sie jetzt gerade von Kita, Kinderbetreuung, OGS reden, natürlich auch nicht genügend Pädagogen, Betreuerinnen, wie auch immer.
Das ist auch das Problem. Zum Schluss hätten wir, das ist ja das große Problem im Moment, immer dann, wenn wir eine neue Einrichtung zu vergeben haben, wenn wir im Jugendhilfeausschuss beschließen, wir möchten eine neue Kita, eine neue Kindertagesstätte auf den Weg bringen, wir möchten die gerne neue bauen, dann starten wir einen Träger, ein Bewerbungsverfahren, dass sich verschiedene Träger bewerben können. Und eins der wesentlichen Themen bei diesen Trägern ist auch immer, ob sie selber glauben, dass sie das notwendige Personal dafür einstellen können, dass sie das auf dem Markt finden. Also auch das ist Teil der Wahrheit. Selbst wenn zum Schluss vielleicht ein Gebäude da steht, heißt das noch immer nicht, dass das qualifizierte pädagogische Fachpersonal da ist, um auch wirklich ein Angebot aufzubauen.
Aber wie kommen wir da raus? Sie haben gestern Abend gesagt, wir brauchen pragmatische Lösungen.
Ja.
Mit Blick auf Kita OGS. Was heißt das? Was sind pragmatische Lösungen?
Also wir haben gestern in einer kleinen Runde zusammengesessen und da ging es ganz konkret um den Bezirk 1. Das ist der Bezirk Schilchen, Paffrath, Hand. Mhm. Da haben wir über die Situation der 5 Grundschulen vor Ort gesprochen und wie dann die Situation auch im offenen Ganztag aussieht. Es sind ganz häufig halt Räume, die im Moment fehlen, die nicht da sind. Und dann wurde zum Beispiel berichtet, dass es alte Pavillons gibt. Also Pavillon jetzt nicht so außen im Garten, sondern wirklich geschlossene Bauten, die aber schlecht isoliert sind. Ja. Und dass die dann genutzt werden müssen oder kaum genutzt werden können zu bestimmten Temperaturen, um da halt Angebote drin zu machen. Dann kam aber die Frage auf, kann man jetzt zum Beispiel diese Pavillons wegnehmen und stattdessen Container dahinsetzen? Sie wissen, als Stadt Bergisch Gladbach haben wir im Moment noch einige Container oder Module. Vielleicht gibt es andere Module, die man da hinsetzen kann. Und schon entstand die Diskussion, ja, wie sieht das denn jetzt aus, baurechtlich, und ist sowas dann machbar oder ist sowas nicht machbar? Das ist natürlich etwas, was die Stadt nicht beeinflussen kann, weil auch die Stadt muss sich an Recht und Gesetz halten. Aber was ich mir unter Pragmatismus vorstellen würde, ist, wenn auch in dieser Woche im Bundeskabinett das Thema Ausbau des offenen Ganztages Thema war, man aber bewusst nicht gesagt hat, man entscheidet sich jetzt schon für den Rechtsanspruch, weil dann hätte die Finanzierung von allen möglichen Baumaßnahmen auch sichergestellt werden müssen, sondern man hat halt gesagt, ja, das wird 2025 kommen, da wollen wir schon viel weiter sein in der Stadt Bergisch Gladbach mit dem Ausbau. Dann würde ich mir auch wünschen, wenn man pragmatisch ist, dass man sagt, aber in der Zwischenzeit gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel durch Module, durch Anbauten oder Ähnliches, Lösungen zu schaffen, die den Druck vor Ort auflösen, dass, ich sag mal, nicht mehr mit der Uhr im Nacken mittags zum Beispiel gegessen werden muss, weil man halt für jedes Kind so und so viele Minuten Zeit hat, bis das nächste Kind quasi den Sitzplatz bekommt, um auch essen zu können. Und da würde ich mir wünschen, halt, dass wir pragmatische Lösungen finden.
Gut, aber das heißt, da sind wir dann nach wie vor doch immer noch bei dem Kleinen. Wo können wir noch 5 Kinder, wo können wir noch 10 Kinder vielleicht zusätzlich betreuen?
Das war nicht nur 5. Das war gestern hat das schon in anderen Größenordnungen auch.
Okay, also dann trotzdem alledem immer noch Spielräume in den einzelnen Standorten, weil den Topf voller Gold, von dem ich vorhin sprach, zumindest wenn man dem Stadtkämmerer trauen darf, der sagt ja, wir haben ihn ja im Prinzip. Der Stadtkämmerer Frank Stein, der zufälligerweise oder auch vielleicht nicht zufälligerweise ja auch der Gegenkandidat von der SPD, von den Grünen und von der FDP, weil er bei der Kommunalwahl sein wird, sagt, wir sind ja im nächsten Jahr raus aus dem Haushaltssicherheitskonzept. Mhm. Wir können wieder Kredite aufnehmen in eigener Verantwortung. Kredite sind im Moment extrem günstig. Geld ist eigentlich, also für Investitionen ist Geld nicht mehr der limitierende Faktor. Können Sie das unterschreiben, mitgehen? Ist der Topf voll Gold gefunden?
Nee, ich glaube nicht, dass der Topf voll Gold gefunden ist. Wir sind freier in unseren Entscheidungen, das ist richtig. Mhm. Also bislang gab es den Deckel und wir konnten nicht mehr Kredite aufnehmen, als genau durch diesen Deckel definiert war. Und jetzt können wir halt sagen, okay, wir brauchen nochmal 5 Millionen mehr oder 10 Millionen mehr an Investitionskrediten, weil wir jetzt sagen können, dafür bauen wir etwas. Nur trotzdem haben wir ja nicht beliebig viel Geld, was zur Verfügung steht, weil auch diese Kredite müssen aufgenommen werden und auch diese Kredite müssen zurückgezahlt werden. Ja. Und auch wenn ich natürlich jetzt viele Investitionen tätige, habe ich entsprechende Abschreibungen über die nächsten Jahre dann im Haushalt. Das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten, aber es ist nicht so, dass auf einmal das Finanzproblem der Stadt gelöst ist.
Aber das Problem zu sagen, also was es ja in den vergangenen Jahren immer wieder war, wir können keine neuen Schulen, wir können keine neuen Kindergärten und was auch immer bauen, weil wir eben halt diese Restriktionen haben. Da ist zumindest jetzt schon mal wird eben in absehbarer Zeit die Bremse gelöst. Das sehen Sie auch so.
Ja.
Es muss nur eben halt,
genau.
Da sind wir wieder bei der Verwaltung,
genau. Umsetzbar sein. Es muss auch umsetzbar sein. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich in den letzten Jahren auch verschiedene sehr große Bauprojekte unseren Haushalt dominiert haben und ich sag mal den Deckel auch festgehalten haben. Also das Thema Otto-Hahn-Schulen, wo wir am Ende über 31 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt haben werden oder die jetzt anstehende NCG-Sanierung. Ich glaube, da sind es irgendwie 24,8, die im Raume stehen und geplant sind. Zwischendurch noch verschiedene Turnhallen in der Größenordnung von 10 Millionen. Also da merkt man, das sind alles Investitionen, die wir im Stadtrat beschlossen haben, im Bereich Schulen, Jugend, die aber dadurch halt auch entsprechende Kapazitäten gebunden haben.
Sie haben jetzt mehrmals darauf hingewiesen, viele Entscheidungen sind gefallen in den letzten 2 Jahren im Stadtrat, in den Ausschüssen und dann auch eben halt im Rat, oft mit einer breiten Mehrheit, vorbereitet von der Kooperation von SPD und CDU. Wie wird es jetzt eigentlich im nächsten Jahr weitergehen, nachdem sich jetzt ja die Konstellation sehr, sehr grundlegend geändert haben? Business as usual oder was werden wir jetzt in der nächsten Zeit erleben?
Ach, ich persönlich glaube, dass es, dass die Abstimmungsergebnisse etwas unvorhersehbarer sein werden, als sie das vorher waren, wenn wir in den Ausschüssen sind. Letztendlich die fachlich-inhaltliche Arbeit findet ja in den Ausschüssen statt. Diejenigen, die sich wundern, warum ist der Stadtrat eigentlich immer so kurz? Im Stadtrat wird ja einfach nur nochmal das Beratungsergebnis des Ausschusses nach vorne gebracht, im Zweifelsfall nochmal kurz von den jeweiligen Fraktionen zusammengefasst und dann wird der finale Beschluss gefasst. Die dicken Brocken diskutieren wir ja in den jeweiligen Ausschüssen. Und ich glaube, dass es jetzt verschiedene Anträge von unterschiedlichen Fraktionen geben wird, unterschiedliche Ideen, die man voranbringen möchte und dass sich dann auch unterschiedliche Mehrheiten finden. Auch wir als CDU haben ja jetzt noch einige Anträge auf den Weg gebracht, wo wir bestimmte Impulse von unserer Seite einbringen möchten und wo wir gespannt darauf sind, mit welchen Mehrheiten wir die in den Ausschüssen diskutieren werden.
Es war ja schon, na, vielleicht nicht überraschend, aber doch auffallend, dass ausgerechnet die CDU jetzt auf einen Schlag 7 Anträge zum Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit eingebracht hat.
Die Kinderbetreuung, Sauberkeit.
Ja, die waren mit drin, aber 5 oder 6, also der Schwerpunkt war ja natürlich eben halt aus den Verhandlungen mit einem Teil der Grünen stammend kommen, die jetzt von der CDU tatsächlich eingebracht worden ist. Sind das jetzt Versuche, jeder für sich nochmal Duftmarken zu setzen, sich zu profilieren oder wo führt das hin?
Das weiß ich nicht, ob das jetzt Versuche sind. Letztendlich die Anträge, die jetzt von der CDU gestellt worden sind, sind aus dem angesprochenen Papier mit den Grünen entstanden. Es gab ja Gespräche in den letzten Wochen zwischen dem Fraktionsvorstand der CDU und dem Fraktionsvorstand der Grünen nach dem Motto, welche Themen könnte man zusammen bis zur Wahl noch gemeinsam anpacken, anschieben. Das ist dann letztendlich die Diskussion. Aus dieser Diskussion ist dieses Dokument entstanden, sind diese 5 Themengebiete entstanden. Und wir haben gesagt, wir stehen hinter diesen 5 Punkten, die wir als Angebot gemacht haben, als CDU-Fraktion. Und deswegen haben wir auch überhaupt kein Problem, die als Anträge zu stellen. Und haben dann auch zur Feder gegriffen, es auf Papier gebracht und die Anträge eingereicht.
Und das ist recht schnell und...
Ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne das politische Geschäft ja auch ein bisschen, wenn wir es nicht schnell auch zu Papier gebracht hätten, hätten es andere zu Papier gebracht, indem sie Copy und Paste gemacht hätten, um dann zu schauen, wie wir reagieren. Aber so ist, glaube ich, auch klar, es ist unser Antrag, es sind unsere Themen, die wir da drin formuliert haben, unsere Forderungen. Sie sind jetzt auf Papier und jetzt können wir in den Ausschüssen darüber diskutieren.
All diese Themen werden natürlich im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Die SPD versucht sich jetzt nun so ein bisschen abzusetzen aus der bisherigen Kooperation, weil sie ja eben halt einen eigenen Kandidaten nun hat, der was anders machen will. Sie treten an auf dem CDU-Ticket und auch nur auf dem CDU-Ticket, also sprich auf eine relativ klare Linie. Werden Sie sich oder müssen Sie sich von dem absetzen, was bislang von der Stadtverwaltung von Bürgermeister Lutz Urbach gemacht worden ist? Oder reicht so etwas wie weiter so, besser so?
Ich glaube, dass es zwischen dem, was Sie gerade gesagt haben, noch durchaus weitere Möglichkeiten gibt. Denn zu sagen, ich bringe eigene Akzente mit und ich bringe eigene Ideen mit und ich bringe schon auch vielleicht andere Themen mit, die ich pointiert haben möchte und die ich nach vorne treiben möchte mit der CDU-Fraktion. Also, ich muss mich mit Sicherheit nicht abgrenzen. Wir haben die letzten Jahre nicht nur als CDU mit dem Bürgermeister Lutz Urbach, sondern in einer Kooperation mit der SPD und mit einem Bürgermeister Lutz Urbach viele Themen angeschoben. Ob wir überall so weit gekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben oder gewünscht haben, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube aber, dass wir die richtigen Schritte in die Wege geleitet haben. So, und jetzt ist aber die Frage, was passiert jetzt, soll jetzt in den nächsten 5 Jahren passieren nach der Kommunalwahl? Und da habe ich ja ganz klar gesagt, deswegen auch während meiner Vorstellung, wir müssen deutlicher an das Thema Verkehr und Mobilität mix rangehen. Ich möchte, dass wir uns als Stadt mehr Gedanken darüber machen. wie wir das Ehrenamt fördern können. Deswegen habe ich ja die Idee des Ehrenamtsbüros eingebracht. Gibt es zum Beispiel in Essen oder in Rheine, also in diesen Kommunen, ganz bewusst aus der, ein Büro innerhalb der Verwaltung, was Vereine unterstützt. Ich finde es sehr spannend. Ich bin schon angesprochen worden von der Freiwilligenbörse Rheinberg. Wir setzen uns gerne zusammen, um dann gemeinsam zu überlegen, in welche Richtung könnte sowas gehen. Also ich finde das toll, dass das aufgenommen wird. Ich hatte gesagt, dass das Thema Leben und Wohnen im Grünen für mich wichtig ist, mit verschiedenen Aspekten. Nicht nur Klimaschutz, sondern Sauberkeit, Sicherheit und auch das Thema Kinderbetreuung. Und vor allen Dingen, dass der Charakter der Stadt und Ortsteile, die wir haben, erhalten bleibt. Und der letzte Punkt, ich habe mir jetzt mal bewusst nach hinten gesetzt, ist für mich das Thema eine moderne Verwaltung, eine Stadt, die die Chancen der Digitalisierung nutzt.
Das wäre jetzt mal etwas Neues.
Und das, glaube ich, ist was komplett Neues, was ich mitbringe. Und zwar aus dem beruflichen Kontext heraus. Für mich ist seit mehreren Jahren berufliche Aufgabe zu schauen, wie können wir Prozesse verbessern? Wie können wir Chancen der Digitalisierung nutzen? Wie können wir dadurch bessere Angebote durch IT realisieren? Ja. Ich glaube, wichtig ist, die Wirtschaftsinformatiker werden so getrimmt, dass es immer darum geht zu verstehen, was braucht der Kunde, was brauchen diejenigen, die gegenüber einem Kunden eine Dienstleistung zu erbringen haben. Das heißt, es ist nicht nur auf IT bezogen, sondern wirklich das große Ganze, Prozesse, Organisation und dann der Einsatz von moderner IT. Und hier würde ich ganz klar einen Schwerpunkt setzen. Mir tut das in der Seele weh, wenn ich sehe, dass wir im Ranking beim Bitkom, wie nutzen die Großstädte in Deutschland, die 81, die es gibt, wie nutzen die Chancen der Digitalisierung? Und wir schaffen es auf 80.
Immerhin.
Ja, der Ehre nach sei gesagt, Salzgitter ist auf 81. Ja. Liebe Grüße nach Salzgitter. Also ist nicht böse gemeint, aber wir haben es geschafft, auf Platz 80 zu kommen. Uns hat auch keinen überrascht. Genau. So, und das ist so der Punkt, wo man sagen muss, ich glaube, da können wir eine Menge machen, und zwar verschiedene Angebote. Also wir haben es im Moment noch nicht einmal die Möglichkeit, dass, wenn Sie ins Bürgerbüro müssen, Sie zum Beispiel einen Termin im Vorfeld vereinbaren online. Ganz viele Dienstleistungen müssen im Moment händisch durch vor Ort sein oder Ähnliches gemacht werden. Ein Freund von mir hat mich vor ein paar Wochen angerufen. Er meinte, Christian, ich habe hier gerade den Wahnsinn. Er sollte das Formular ausfüllen, damit er Elternbeiträge für seine Tochter bezahlen kann. Und hatte das per Post zugeschickt bekommen. Das SEPA-Lastschriftmandat hat gefragt, warum kann ich das nicht online ausfüllen? Warum kann ich nicht irgendwie online bezahlen oder sowas? Dann hat er das SEPA-Lastschriftmandat händisch ausgefüllt, unterschrieben, gescannt und per E-Mail zurückgeschickt. Daraufhin kam die Rückmeldung, dass das per E-Mail reinschicken leider nicht geht. Es muss wirklich per Post hingeschickt werden. Und ich finde, das sind so Erfahrungen, wo man merkt, da ist die Erwartungshaltung mittlerweile eine andere, zu Recht bei den Menschen. Und ich glaube, dass da eine große Chance ist, zum einen zu sagen, wir stellen den Bürgerinnen, die Bürger, wie das moderne Start-ups, moderne Unternehmen machen, in den Mittelpunkt, der Kunde, wir müssen uns an den Kunden orientieren, was die Prozesse angeht. Und auf der anderen Seite nutzen wir moderne IT, moderne Büroräume, moderne Formen der Zusammenarbeit, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, da freut es mich, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung dann daran zu arbeiten. Ich glaube auch, dass da eine Motivation für da ist.
Ein wichtiges Argument, was ja im Vorwahlkampf sozusagen immer wieder auch bemüht worden ist, ist die Frage, kann jemand, der von außen kommt, eine so große Verwaltung ohne Verwaltungserfahrung überhaupt leiten? Lutz Urbach kommt aus der Verwaltung, er ist Verwaltungsfachmann. Frank Stein, der Gegenkandidat, ist auch seit an die 20 Jahren in öffentlichen Verwaltungen tätig, hatte eine große Erfahrung. Nach dem, was Sie gerade geschildert haben, muss man ja fast sagen, das ist ja eigentlich ein Nachteil, wenn man aus der Verwaltung kommt. Weil man dann zu sehr in den Strukturen verstrickt ist und gar nicht sieht, was eben halt tatsächlich an Kunden, Bedürfnissen, Kundenerwartungen tatsächlich da sind.
Ich würde nicht sagen, dass es ein Nachteil ist, wenn man aus der Verwaltung kommt. Ich würde eher sagen, es ist ein Vorteil, wenn man den frischen Blick mitbringen kann, wie ich ihn mitbringen kann. Teil der Wahrheit ist ja auch, ich bringe zwar keine Verwaltungserfahrung mit im Sinne von, ich arbeite in einer Verwaltung, Aber ich arbeite seit 10 Jahren mit Verwaltung zusammen. Mhm. Und auch seit 5 Jahren, Sie hatten es eben angesprochen, der Ausschussvorsitz. Ich arbeite sehr eng zusammen. Man kriegt so einen Einblick in Abläufe. Man kriegt einen Einblick in Vorbereitungen von Themen. Ich bekomme einen Einblick, wie Dinge ablaufen. Und auch, wo man sagt, das könnte man mal einfacher gestalten. Ich erlebe aber auch, gehört dann auch dazu, dass es viele motivierte Menschen in der Verwaltung gibt und dann mangelt es an irgendetwas anderem, weil dann, ich sag mal, nicht der notwendige Freiraum irgendwo mal da ist oder weil eine Ressource nicht zur Verfügung steht oder ähnliches oder weil, ich sag mal, einfach Technik auf einem Stand ist, der aktualisiert werden muss. Also ich glaube, dass ich da einiges mitbringen kann, um da zu unterstützen, aber die Menschen dabei mitzunehmen. Und das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe. Veränderung kriegen Sie nur dadurch hin, dass Sie die Menschen mitnehmen und dass Sie nicht einfach sich irgendwo hinstellen und sagen, so, so und so muss es sein. Das können Sie machen, damit erreichen Sie aber letztendlich nicht das, was Sie haben möchten, sondern Sie müssen die Menschen mitnehmen.
Wir haben jetzt ja in Bergisch Gladbach eine sehr ungewöhnliche, zumindest jetzt wieder eine neue Konstellation. Das war eben doch bislang relativ klar. Die CDU hat jetzt zumindest eine prägende Rolle in dieser Stadt. Gestützt durch auch das Wahlverfahren war es eigentlich für die CDU relativ klar, den Bürgermeisterposten besetzen zu können und dann über Kooperation noch die Mehrheit im Rat. Das ist jetzt ein bisschen auf den Kopf gestellt worden. Zum einen dadurch, dass es zumindest nach aktuell geltendem Recht eine Stichwahl geben wird. Durch die Kandidatenauswahl gibt es offenbar in Bergisch Gladbach sowieso eine Stichwahl, gleich in der ersten Runde, durch zwei aussichtsreiche Kandidaten mit unklaren Mehrheitsverhältnissen da hinten. Also das kann man so oder so rauf und runter rechnen. Reicht es für eine Mehrheit für dieses Bündnis, das Dreierbündnis oder nicht? Was glauben Sie, was wird am Ende? Ich meine, das ist jetzt noch ein langer Schuss bis zum Dezember, nicht Dezember, bis zum September 2009. Ja. Aber was wird tatsächlich diese Wahl entscheiden? Ist der wichtige Faktor?
Ich glaube, dass die Wahl sehr stark davon beeinflusst werden wird, wer von den Kandidaten, wer von den Kandidaten das beste Bild von einem zukunftsfähigen Bergisch Gladbach vermitteln kann und dabei auch authentisch und nah am Menschen rüberkommt. Mhm. Ich glaube, dass es den Menschen in Bergisch Gladbach wichtig ist, dass wirklich einer aus der Bürgerschaft heraus auch diese Aufgabe übernimmt, sich dieser Aufgabe stellt und auch für seine Heimatstadt eine klare Vision hat und sich vorstellt, wie er diese Stadt weiterentwickeln möchte.
Was aber eben auch einer leisten kann, der von außerhalb kommt, wie wir es ja am Beispiel von Lutz Urbach gesehen haben.
Absolut. Ja. Lutz Urbach hat es auch geschafft, innerhalb kürzester Zeit Bergisch Gladbacher zu werden. Mhm. Also das ist überhaupt kein Unding.
Das heißt auch aus Ihrer Perspektive, das Rennen ist noch offen, würde ich jetzt mal
absolut
annehmen.
Natürlich ist das Rennen offen.
Gut, dann freue ich mich auf ein paar spannende Monate. Ich denke, wir werden uns in den Laufe der Zeit noch das eine Mal sehen. Nicht nur Sie, sondern auch den oder die anderen Kandidaten und natürlich auch die anderen Parteien, die dabei nicht völlig untergehen sollten. Herr Buchen, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Verabschiede Dankeschön. Mich jetzt auch bei unseren Zuschauern bei Facebook und wer uns auch später nochmal anschauen wird. Bleiben Sie dabei, das wird sicherlich ein spannendes Jahr. Das Bürgerportal wird eng und dicht berichten.
Da baue ich drauf.
Herr Buchen, Dankeschön.
Dankeschön.